I want you to get together.
Amnesty On Air. Aktiv für die Menschenrechte.
Put your hands together one time.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Reihe Amnesty On Air von den Göttinger Gruppen der weltweiten Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Mein Name ist Andrea und ich engagiere mich seit vielen Jahren in der Göttinger Stadtgruppe von Amnesty International. In der heutigen Sendung geht es um das Thema NSU. Dazu sprechen wir mit Dieter Schenk. Dieter Schenk ist ehemaliger Polizeibeamter, Mitglied von Amnesty International und Publizist und Autor. Dieter Schenk war in der hessischen Polizei zunächst jahrelang im hessischen Landeskriminalamt zuständig für die Drogenbekämpfung und wurde danach Leiter der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Gießen. Im Jahr 1981 bewarb sich Dieter Schenk auf eine Ausschreibung des Bundeskriminalamtes als komplizierter Titel Berater des Auswärtigen Amtes für die Sicherheit des deutschen diplomatischen Dienstes im Ausland. In dieser Funktion bereiste er in der Zeit von 1981 bis 1989 insgesamt 62 Länder auf allen Kontinenten. Viele von diesen Ländern waren Diktaturen oder Folterstaaten. Aber das Bundeskriminalamt wollte von diesen weltweiten Menschenrechtsverletzungen nichts wissen. So nach der Devise, Hauptsache die Zusammenarbeit klappt irgendwie. 1989 kündigte Dieter Schenk sein Beamtenverhältnis wegen unüberbrückbarer Gegensätze mit dem BKA, insbesondere wegen der Ignoranz des BKAs gegenüber Menschenrechtsverletzungen in Folterregimen. Dann wurde er vorwiegend als Publizist tätig, vor allem im Rowohlt Verlag, und er begann mit der Forschung auf dem Gebiet des Nationalsozialismus. Seit über 20 Jahren hat er auch einen Lehrauftrag als Dozent für Geschichte des Nationalsozialismus an der Universität Lodz in Polen. Er schrieb mittlerweile zahlreiche Bücher, Theaterstücke, die bundesweit und auch in Polen immer wieder aufgeführt werden. Ihr hört die Sendung von Amnesty International in Göttingen. Heute zum Thema NSU. Wir sind im Gespräch mit Dieter Schenk. Lieber Dieter, ich hätte ganz viele Fragen zu ganz vielen Bereichen deiner Arbeit und deiner ganzen Erfahrung. Heute soll jedoch der Fokus auf dem sogenannten nationalsozialistischen Untergrund NSU liegen. Du hast auch dazu ein neues Theaterstück geschrieben und dich in der Vorbereitung dazu durch tausende Seiten der Münchner NSU-Prozessprotokolle sowie der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse gelesen. Dieter, jetzt habe ich dich kurz vorgestellt und habe auch schon gesagt, dass du dich schon lange mit dem Thema Nationalsozialismus beschäftigst. Aber wie genau bist du zu dem Thema NSU gekommen? Darum soll es ja heute schwerpunktmäßig gehen.
Der Nationalsozialismus ist seit vielen Jahren sozusagen mein Thema. Mein Buch über die braunen Wurzeln des BKA zum Beispiel hatte zur Folge, dass ich das Bundeskriminalamt vor mehr als 10 Jahren mit seiner Nazi-Vergangenheit auseinandersetzte und sich davon distanzierte.
Toll.
An der Universität Lodz habe ich seit über 20 Jahren einen Lehrauftrag für die Geschichte des Nationalsozialismus. Das Thema NSU behandelte ich dort in einer Vorlesung und diskutierte gemeinsam mit Professor Witold Kolescher das Thema mit Studentinnen und Studenten in einem Seminar.
Wie war denn da die Reaktion? Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass die Studierenden 2018 da erstaunt waren. Und dann hast du auch ein Stück darüber geschrieben. Und welche Fragen bewegen dich in diesem Zusammenhang weiterhin besonders?
Das Deutschlandbild der Polen ist in vielen Bereichen positiver als das Bild der Deutschen von ihrem Nachbarland. Die polnischen Studenten und Studentinnen waren erstaunt, welche Fehler und Skandale den deutschen Sicherheitsbehörden unterlaufen sind. Aus polnischer Sicht sind eigentlich das BKA und das FBI weltweit gleichrangige Spitzenbehörden.
Ah, okay.
Mich bewegt insbesondere die Frage, wie war es möglich, dass über 13 Jahre 10 Morde, 3 Sprengstoffanschläge und ein halbes Dutzend bewaffnete Raubüberfälle durch eine Terrorzelle geschehen, ohne den Tätern auf die Spur zu kommen. Schließlich war das die schwerste Verbrechensserie in der Geschichte der Bundesrepublik.
Viel, viel später hat dann ja der Bundestag diese unfassbare Verbrechensserie in einem Untersuchungsausschuss untersuchen lassen, und zwar insbesondere das Verhalten der Sicherheitsbehörden. Du hast diese ganzen Protokolle ausgewertet, Dieter. Zu welchem, wenn man das so sagen kann, abschließenden Ergebnis kam die Ebene der Politik?
Der Untersuchungsausschuss hielt es für eine beschämende Niederlage der deutschen Sicherheits- und Ermittlungsbehörden, dass nämlich diese Taten weder verhindert noch die Täter rechtzeitig ermittelt werden konnten. Dies, obwohl frühzeitig erkannt wurde, dass es sich um eine zusammenhängende Serie handelt, weil bei 9 der 10 Morde ein und dieselbe Waffe des Typs Cesca verwendet wurde.
Das heißt, auch da wurde sehr deutlich, dass es eigentlich alles zusammenhing. Aber ehe wir jetzt weiter auf die Täterseite schauen, wichtig scheint mir immer wieder auch zu gucken, um wen ging es eigentlich? Um welche Opfer ging es bei dieser unfassbaren Mordserie?
Die Mordserie begann im Jahre 2000 in Nürnberg, als das Opfer an seinem Blumenverkaufsstand von 8 Schüssen aus 2 Pistolen getroffen wurde. Ein weiterer Mord in Nürnberg folgte im Juni 2001 in einer Änderungsschneiderei. Das Opfer wurde mit 2 Kopfschüssen getötet. Es folgten Morde in Hamburg und in München, in türkischen Lebensmittelgeschäften und dann im Jahre 2004 in Rostock in einem Imbiss, 2005 erneute Morde in Nürnberg und in München, 2006 in Dortmund. Halit Yozgat wurde im April 2006 in Kassel in seinem Internetcafé mit 2 Kopfschüssen ermordet. Er verblutete in den Armen seines Vaters. Die Polizistin Michael Kiesewetter wurde im April 2007 in Heilbronn mit einem Kopfschuss in ihrem Streifenwagen ermordet, ihr Kollege mit einem Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Aber noch ist das nicht das Ende der entsetzlichen Serie. Bei 5 brutalen Überfällen auf Geldinstitute zwischen 1998 und 2011 in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen erbeuteten die Täter insgesamt 600.000 Euro. 2 von 3 heimtückischen Sprengstoffattentate haben Menschen in Köln getroffen. Im Juni 2004 jagte eine Bombe mehr als 710 cm lange Zimmermannnägel durch die Kölner Kolbstraße, die von einer Vielzahl türkischer und kurdischer Geschäfte geprägt ist. Dabei wurden 22 Menschen verletzt, 3 davon lebensbedrohlich.
Schrecklich, das alles zu hören. Aber warum waren die Opfer das Ziel der Mordanschläge?
Die 9 Opfer der Cesca-Mordserie wurden kaltblütig aus rassistischen Motivationen heraus auf menschenverachtende Weise regelrecht durch Kopfschüsse hingerichtet. Die Täter sprachen Mitmenschen einfach das Lebensrecht ab. 9 Männer wurden stellvertretend für Menschen ermordet, die aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Namens oder ihrer Muttersprache tatsächlich oder vermeintlich nicht deutscher Herkunft sind. Die meisten von ihnen waren türkischer Herkunft, hatten oft die deutsche Staatsbürgerschaft und einige kurdische, griechische oder iranische Wurzeln. Das Motiv für die Ermordung der Polizistin ist nicht klar, könnte aber das Ziel gehabt haben, ihre Waffe und die ihres überlebenden Kollegen zu rauben.
Und wenn wir auf die Angehörigen und das Umfeld der Opfer schauen, wie ging es Ihnen?
Die Familienangehörigen der Opfer waren mehrfach traumatisiert. Nicht nur wegen des brutalen Mordes eines nahen Angehörigen an sich, sondern auch als Folge fehlerhafter und unkoordinierter Ermittlungsarbeit der Strafverfolgungsbehörden. Denn über ein Jahrzehnt wurde diese Verbrechensserie nicht aufgeklärt. Jahrelang lebten viele Menschen aus Zuwandererfamilien mit der Angst, das nächste Opfer der Cesca-Mordserie zu werden. Jahrelang wurde das Motiv für die Taten im Opferumfeld gesucht. Wurden die Morde im Kontext von Ausländerkriminalität, Rotlichtmilieu, Mafia und Rauschgifthandel eingeordnet. Nur ein rassistischer Hintergrund als Motiv wurde zu lange nicht in Erwägung gezogen und nie mit dem nötigen Nachdruck verfolgt. Die Angehörigen verloren ihren Ehemann, Vater, Sohn, Bruder oder Enkelkind. Sie mussten nicht nur den Tod eines geliebten Familienmitglieds verarbeiten, sie verloren darüber hinaus teilweise ihre Existenzgrundlage, ihr Zuhause, ihre Lebensplanung und Zukunftshoffnungen. Sie lebten jahrelang in der Ungewissheit, nicht zu erfahren, wer für die Morde verantwortlich ist. Das Schlimmste jedoch, sie konnten nicht wirklich trauern, standen vielmehr zum Teil jahrelang selbst im Fadenkreuz von Ermittlungen und wurden zu Unrecht auf höchst unsensible Weise durch die Polizei verdächtigt. Mit den Ermittlungen in die falsche Richtung verbanden sich für die Opferfamilien Verdächtigungen, soziale Isolation, gesundheitliche, familiäre, berufliche und materielle Probleme. Gerüchte und Mutmaßungen machten die Runde. Freunde und Familienangehörige wandten sich ab. Nachbarn wechselten die Straßenseite. Indem man sie verdächtigte, die Taten selbst in irgendeiner Weise mit verursacht zu haben, wurden die Familien nachgerade aus dem Kreis der Anständigen ausgeschlossen.
Und in dieser ganzen Zeit, in all diesen Jahren, zogen die Neonazis, die Mörder weiter unbehelligt durch Deutschland?
Ja, genau. Nach den Morden entstand in den Familien der schreckliche Eindruck, dass die einzigen, die von den Ermittlungsbehörden verdächtigt werden, die Opferfamilien selbst sind. Die Familien begannen irgendwann daran zu glauben, dass es jemanden in ihrem Umfeld geben müsse, der etwas mit dem Mord zu tun habe. Es fehlte das Gefühl, von den Ermittlern wenigstens ernst genommen zu werden, wenn Angehörige Hinweise auf die rassistischen Hintergründe der Tat gaben.
Wo siehst du die Ursachen dieser Art der Ermittlungen, dieser fehlerhaften Ermittlungen, dieser ja sehr tendenziösen, einseitigen Ermittlungen der Polizei?
Die Ermittlungen hatten, wie gesagt, die falsche Zielrichtung.
Ja.
Für die Polizei war allerdings irritierend, dass keine Bekennerschreiben vorlagen, was bei politischen Morden die Regel ist. Politische Morde wurden dadurch in den Köpfen auch sonst fähiger Kriminalisten ausgeklammert. Zum Misserfolg der Strafverfolgungsbehörden und der Verfassungsschutzämter trugen außerdem bei fehlender Informationsaustausch zwischen BKA und Landeskriminalämtern, mangelnde Analysefähigkeit, falsche Mitarbeiterauswahl und fehlerhafte Prioritätensetzung, zumal all dies teilweise über Jahre nicht erkannt und korrigiert wurde. Durch den Schusswaffenerkennungsdienst wurde der Seriencharakter der Morde festgestellt. Es wäre die einzig richtige Entscheidung gewesen, die Ermittlungen beim Bundeskriminalamt zu zentralisieren. Dies lehnte das BKA wegen zu geringer Erfolgsaussicht im Jahre 2004 ab. Als das BKA zwei Jahre später doch dazu bereit war, verweigerte es der bayerische Innenminister Beckstein mit dem Ausspruch, man wechselt nicht die Pferde im laufenden Galopp.
Ihr hört die Sendung von Amnesty International in Göttingen. Heute sprechen wir mit dem Autor Dieter Schenk zum Thema NSU.
Wenn ich dich richtig verstehe, wurden bei den polizeilichen Ermittlungen, egal auf welcher Ebene, eigentlich rassistische Motive überhaupt nicht in Betracht gezogen oder sehr schnell ausgeklammert. Schlimm genug, aber lass uns mal auf den Verfassungsschutz schauen. Wie schätzt du das ein? Was ist da aus deinen Recherchen deutlich geworden?
Es wäre ja eigentlich Aufgabe des Verfassungsschutzes gewesen, diese Hintergründe der Motive genau zu erforschen. Jedoch war die Analyse dieser Behörde sowohl im Bund wie auch in den Ländern falsch und verharmlosend. Dem Bundesamt für Verfassungsschutz lagen seit 2003 zahlreiche Hinweise auf das Trio Mundlos, Bönhardt und Zschäpe vor. Der bis Juli 2012 amtierende Präsident Fromm gab diese Versagen unumwunden zu und musste seinen Hut nehmen. Ohne Zweifel musste das BfV von einem Unterstützerumfeld ausgehen, wie sonst konnten sich die drei damals bereits seit 5 Jahren versteckt halten. Und wie hätten sie ohne Komplizen die zahlreichen Tatorte und Opfer ausspähen können? Dem BfV waren zum Beispiel bekannt, dass das Trio Ende 98 versuchte, sich Waffen zu beschaffen, um Überfälle zu begehen. Auch bagatellisierte das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen das Gefahrenpotenzial des NSU-Trios, in dessen Garage ja 1,4 Kilo Sprengstoff gefunden wurde, woraufhin sie untergetaucht waren. Die Neonazis wurden als Waffennarren und Bombenbastler verharmlost.
Bombenbastler sind harmlos? Das ist ja auch erstaunlich, oder?
Ja, ihre Verharmlosung war erstaunlich und ihre hohe Affinität zu Waffen und Sprengstoff nicht ernst genommen. Eine Namensliste mit allen wichtigen Kontaktpersonen der Täter wurden in der Garage gefunden, in ihrer Bedeutung nicht erkannt und nicht ausgewertet, zu den Akten genommen. Das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren gegen die drei wurde 2003 wegen Verjährung eingestellt, obwohl sie noch flüchtig waren. Damit war das Kapitel Mundlos, Bönhardt und Zschäpe auch für das Bundesamt für Verfassungsschutz erledigt. Die Akte wurde bis zum 4. November 2011, dem Tag der Suizide, geschlossen.
Das ist ja alles sehr schwer nachvollziehbar, wie man das einfach alles so verharmlosen kann, zur Seite legen kann. Aber wenn die vernünftig gearbeitet hätten, aus meiner Sicht vernünftig, hätten die Täter früher ermittelt werden können?
Das stimmt und ist völlig richtig. Denn das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte bereits im Herbst 2003 Hinweise darauf, dass sehr wohl Merkmale des Terrorismus auf die seit 1998 Flüchtigen Mundlos, Bönhardt und Zschäpe zutrafen. Der Behörde waren bekannt, dass das Trio wegen Sprengstofffunden untergetaucht war und weiterhin in der Illegalität lebte. Das BfV erhielt bereits im Dezember 1999 durch den militärischen Abschirmdienst MAD eine Meldung, dass sich das Trio auf der Stufe von Rechtsterroristen bewege, die eine Veränderung dieses Staates herbeiführen wollen.
Dann gab es ja auch sehr viel Diskussionen um den Einsatz von V-Leuten des Verfassungsschutzes. Was ist dazu zu sagen?
Es wurden vielfach V-Leute eingesetzt. Doch hat das Bundesamt für Verfassungsschutz nicht ansatzweise erwogen, vorhandene Quellen gezielt zu steuern.
Quellen heißt V-Leute, oder?
Genau, und zwar eine solche V-Person hatte die Abkürzung Q1 als Deckbezeichnung und hatte bereits im Jahre 1995 Kontakt zu Mundlos, ohne dass dies zu Konsequenzen geführt hätte, obwohl die V-Person um Mithilfe ersucht wurde, eine Unterkunft für das Trio zu finden. Hier wäre die unmittelbare Chance einer Festnahme gegeben gewesen.
Ja.
Andere Verfassungsschutzbehörden hatten wiederum Erkenntnisse über das untergetauchte Trio, die für die zuständigen polizeilichen Ermittler von großer Bedeutung gewesen wären. Hinweise wie die drei brauchen Geld, die drei brauchen Waffen, die drei brauchen, weil sie jobben, jetzt kein Geld mehr, hätte Ermittler elektrisiert und wertvolle Ansätze für weiterführende Maßnahmen gegeben.
Ja, das sollte man meinen, das müsste eigentlich doch auffallen, oder?
Ja, aber das LfV Thüringen erhielt zwischen Februar 1998 und Dezember 2001 1 bezogen auf das Trio zwar insgesamt 47 sogenannte Quellenmitteilungen, aber aus nicht zu akzeptierenden Erwägungen wurden solche Hinweise nicht an die Polizei weitergegeben, zum Schutz der eigenen Quelle vor Enttarnung, wie es immer hieß. Eine Rolle spielte auch das Konkurrenzdenken der Dienste untereinander. V-Leute des Verfassungsschutzes unterliegen keiner demokratischen Kontrolle, im Gegensatz zu solchen bei der Aufklärung allgemeiner Kriminalität, was in der Strafprozessordnung festgelegt ist und in der Regel die Entscheidung der Staatsanwaltschaft voraussetzt. V-Leute des Verfassungsschutzes werden von der Behörde geschützt und brauchen nicht vor Gericht auszusagen. Das Legalitätsprinzip ist aufgehoben.
Allein das ist ja schon sehr diskussionswürdig.
Dass ein V-Mann enttarnt wird, ist für den Verfassungsschutz ein Worst Case, dem wird alles untergeordnet, um es zu vermeiden. Verfassungsschützer sehen im V-Mann eine Art Kollege. Das ist auf der Ebene der Kriminalpolizei undenkbar. Der Verfassungsschutz kümmert sich auch um die weitere Karriere des V-Mannes im Zivilleben, stellt ihn unter Zeugenschutz, verschafft ihm eine neue Identität und kümmert sich um Wohnung und Arbeitsstelle. Nicht ohne Grund ist auch zu kritisieren, dass es oft zwischen V-Mann-Führer und V-Mann zu einem gegenseitigen Abhängigkeitsverhältnis und zu großer Nähe kommt.
Das klingt so, ja. Diese Rahmenbedingungen des Verfassungsschutzes und die Führung der V-Männer, so wie du das hier beschreibst, werfen für mich schon viele Fragen auf. Aber gehen wir da jetzt gar nicht mal groß weiter drauf ein, sondern fokussieren nochmal auf einen ganz bestimmten V-Mann des Verfassungsschutzes, der eine besonders dubiose Rolle gespielt haben soll. An wen denkst du da?
Das ist Tino Brandt unter dem Decknamen Otto. Er wurde von 1994 bis 2001 als V-Mann des Landesamtes für Verfassungsschutz Thüringen eingesetzt. Es handelt sich um einen führenden Kopf der Thüringer Neonazi-Szene. Er hatte den Thüringer Heimatschutz gegründet. Brandt gab selbst zu, vom Verfassungsschutz vor anstehenden polizeilichen Exekutivmaßnahmen gewarnt worden zu sein. So im Falle von 6 bevorstehenden Durchsuchungen. Er wurde in Ermittlungsverfahren begünstigt und gedeckt. Gegen Brandt waren 35 solche Verfahren, unter anderem wegen Landfriedensbruch, anhängig und er wurde jedoch nie rechtskräftig verurteilt. Die Kosten für seine Verteidigung hat immer der Verfassungsschutz getragen. Oft war nicht klar, ob der Informant Otto den Verfassungsschutz lenkte oder umgekehrt.
Ja, so klingt das. Hm?
Brandt hat im Rahmen seiner Tätigkeit als V-Person nach Aktenlage bis zu 200.000 D-Mark erhalten.
Der Wahnsinn. Mhm.
Das NSU-Trio hat er trotzdem nicht verraten. Mhm. Das Geld steckte Otto in den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes, also finanzierte der Verfassungsschutz, was er bekämpfte.
Unfassbar, wenn ich das alles so höre. Aber damit hört es ja nicht auf. Es gab dann ja nochmal große öffentliche Empörung, als rauskam, dass der Verfassungsschutz Akten vernichtet hat. Kannst du da auch noch Näheres berichten aus deinen Recherchen?
Das ist in der Tat ein höchst fragwürdiger Vorgang. Das Bundesamt hat Akten geschreddert, um sich nicht in die Karten schauen zu lassen. Unmittelbar nach dem Auffliegen des Trios hat das BfV sogenannte Beschaffungsakten vernichtet. Dies wurde zunächst gegenüber dem vorgesetzten Bundesinnenministerium verschleiert. Dem Untersuchungsausschuss ist schließlich berichtet worden, dass im BfV zwischen dem 4. November 2011 und dem 4. Juli 2012 insgesamt 310 Akten aus dem Bereich Rechtsextremismus vernichtet wurden. Dann gaben die Behörden zu, auch noch 26 Ordner, welche Telefonüberwachung aus dem Bereich des Rechtsextremismus betrafen, und weitere 284 Akten vernichtet zu haben. Noch mehr Aktenvernichtungen wurden außerdem beim militärischen Abschirmdienst MAD und in der Berliner Verfassungsschutzabteilung bekannt und sind beim hessischen Verfassungsschutz erfolgt.
Wenn man das so hört, liegt es ja nahe, dass der Verfassungsschutz was zu verbergen hat, oder?
Es bleibt eine Vermutung, dass die vernichteten Akten beweisen, dass der Verfassungsschutz Täter gedeckt hat, anstatt die Beweise der Polizei zur Verfügung zu stellen. Zumindest in Thüringen ist Letzteres bewiesen. Es gibt einzelne Aussagen von V-Leuten, dass ihr V-Mann-Führer eigentlich dieselbe politische Nazi-Einstellung hatte wie sie selbst. Die Regel ist das wahrscheinlich nicht. Das Schreddern von Akten erschüttert das Vertrauen in den Verfassungsschutz nachhaltig bis heute. Auch wenn der Inhalt von vernichteten Akten teilweise rekonstruiert werden konnte oder vernichtete Akten nicht mit dem NSU in Verbindung zu bringen waren, bleibt ein Bereich, den auch der Untersuchungsausschuss nicht aufhellen konnte.
Das bleibt also unklar, ja?
Erstaunlich ist, rund um das Trio tummelten sich mehr oder weniger intensiv die unglaubliche Zahl von 40 V-Leuten aus verschiedenen Bundesländern. Sie alle wurden im Verlauf des Münchner Prozesses einzig durch die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die im Auftrage der Opferfamilien als Nebenkläger auftraten, enttarnt. Das ist ein positives Ergebnis des Münchner Prozesses und ein wirklicher Erfolg für den Rechtsstaat.
Ihr hört die Sendung der Göttinger Amnesty International Gruppe heute zum Thema NSU. Wir sprechen dazu mit Dieter Schenk, dem Autor und ehemaligen BKA-Beamten.
Puh, wenn ich das alles so höre, könnte man ja sagen, den braucht man doch wirklich überhaupt gar nicht, oder? Kann man nicht auf den Verfassungsschutz gänzlich verzichten? Was denkst du?
Im Untersuchungsausschuss des Bundes und in der Folgezeit verlangten Bündnis 90 die Grünen die Auflösung des Verfassungsschutzamtes und des MSE. Die Linkspartei plädierte für die Auflösung des BfV und die FDP schlug eine Auflösung des MAD vor. Ich meine, dass das V-Mann-Unwesen und ein Inlandsgeheimdienst einer Demokratie wesensfremd sind. Und die Folge der Auffassung des ehemaligen hessischen Generalstaatsanwaltes Dr. Fritz Bauer, der bereits 1954 sinngemäß konstatierte, dass eine Demokratie sich selbst der beste Verfassungsschutz ist und einer solchen Behörde gar nicht bedarf. Bauer, Zitat, ein repressiver Verfassungsschutz ist für die Demokratie schädlich, Verfassungsschutz ist eine Aufgabe für uns alle.
Das wäre eine Zitat, schöne Aussage.
Zitat Ende, genau. Mhm. Ich halte es für sinnvoll, wenn statt einer Behörde in einem Think Tank ein Dutzend unabhängiger Wissenschaftler regelmäßig Analysen des politischen Geschehens im rechten und linken Spektrum vornimmt und zur Kenntnis von jedermann veröffentlicht. So ähnlich geschieht es in Thüringen mit dem Thüringen Monitor. Nur bleibt dort der Verfassungsschutz trotzdem erhalten. V-Leute gehören überhaupt verboten, meine ich. Sie agieren rechtsstaatlich bedenklich und sie schaden mehr, als sie nutzen.
Lass uns nun noch mal auf die Polizei schauen. Mal ganz provokant gefragt, würdest du das so unterschreiben, dass unsere Polizei rechtsextremistisch gepolt ist?
Ich meine die große Mehrzahl von 330.000 Polizistinnen und Polizisten in der Bundesrepublik steht, wie es immer so schön heißt, auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Für einen Fehler halte ich es, dass sich die Polizei, unterstützt durch Bundes- und Landesinnenministerien, gegen eine anonymisierte, externe, wissenschaftlich abgesicherte Untersuchung wehrt, mit der Begründung, wir lassen uns nicht unter einen Generalverdacht stellen. Auch die größte Polizeigewerkschaft GdP schließt sich dem an, weil es dem Willen der Mehrzahl ihrer Mitglieder entspricht. Denn eigentlich, so meine ich, braucht die Polizei das Ergebnis nicht zu fürchten.
Das ist ja auch eine der Positionen von Amnesty International, dass wir immer wieder fordern, dass es unabhängige Untersuchungsstellen gibt, die die Arbeit der Polizei untersuchen, weil es schwierig ist, sich selbst zu untersuchen. Aber aus den genannten Gründen ist das leider ja immer noch nicht umgesetzt worden.
Genau. Dass es in der Polizei Rechtsextremismus gibt, ist hinreichend erwiesen und auch, dass sie in solchen Netzwerken verbunden sind. Auf dem flachen Land und in Kleinstädten findet man sie eher nicht, wohl aber in Großstadtrevieren und bei Spezialeinheiten wie SEK und MEK, analog zum KSK bei der Bundeswehr. Aber auch in der einen oder anderen Dienstschicht des Reviers im Rotlichtviertel, das seine eigene Cop-Culture entwickelt. Das darf man nicht verharmlosen, man muss aber die Größenordnung beachten. Weder sind es nur einzelne schwarze Schafe, noch ist die Polizei vom Rechtsextremismus durchseucht.
In der heutigen Sendung Amnesty on Air geht es um das Thema NSU. Dazu sind wir im Gespräch mit dem Autor und ehemaligen BKA-Beamten Dieter Schenk.
Lass uns nun nach Verfassungsschutz, Polizei nochmal auf die juristische Seite schauen, das heißt den Versuch der juristischen Aufarbeitung.
Im Münchner Prozess kamen zwar viele wichtige Details zur Sprache, doch war das Bestreben der Bundesanwälte nicht zu übersehen, das Verfahren aus prozessökonomischen Gründen gezielt so zu führen, dass den 5 Angeklagten die Täterschaft nachgewiesen werden konnte. Dass dahinter ein rechtsextremes Netzwerk stehen musste, mit einer weit größeren Zahl von Helfern, wurde weitgehend abgeblockt und kam zu kurz mit der Begründung, dies sei nicht Gegenstand der Anklage.
Er ist schon irgendwie plausibel, aber natürlich gleichzeitig auch total frustrierend im Sinne von Aufklärung, oder?
Ja, das war auch die Forderung der Rechtsanwälte als Nebenkläger. Denn es hätte eigentlich ein sofortiges Anschlussverfahren geben sollen. Dafür gab es reichliche Ansatzpunkte durch diese Anwälte, um die Netzwerke der Anstifter, Gehilfen und Begünstiger aufzudecken. Ob einzelne Verfahren der Bundesanwaltschaft, die inzwischen im Gang sind, dementsprechend, kann ich mangels Kenntnis leider nicht beurteilen.
Jetzt haben wir sehr stark auf dieses Trio fokussiert. Wie sieht es mit den anderen aus?
Zu kritisieren ist das milde Urteil gegen André Emminger. Er hatte ein Wohnmobil für die Täter angemietet. Er bezeichnete sich offen als Nationalsozialist. Er machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Das Ehepaar Emminger waren die besten Freunde von Beate Zschäpe. Als das Gericht seine Haftentlassung verfügte, jubelten seine Anhänger auf den Zuschauerbänken.
Unerträglich das, oder?
Genau. Als Zschäpe aus dem brennenden Wohnung floh, galt ihr erster Anruf dem Anschluss Emminger. Es spricht viel dafür, dass André Emminger der 4. Mann des Trios war. Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch von Tanja Schulz, einem Kenner der Materie.
Der ja an jedem Prozesstag gemeinsam mit seinen Kollegen und Kolleginnen dabei war.
Auch Schulz ist der Meinung, dass Anstrengungen im Münchner Prozess nicht ausreichend unternommen wurden. Nach seiner Meinung handelt es sich um die derzeitige juristische Wahrheit, weil nämlich in dem Prozess die realistische Wahrheit nicht gefunden worden ist.
Wir könnten hier wahrscheinlich noch 3, 4, 5 Stunden sitzen und immer tiefer einsteigen in die ganzen erschreckenden Hintergründe und Vorgänge im Zusammenhang mit dem NSU. Lieber Dieter, vielen Dank, dass du uns mit deiner Fachexpertise zumindest einen Einblick vermitteln konntest. Ganz herzlichen Dank dafür. Aus deinen Recherchen ist ja auch ein Theaterstück entstanden. Das heißt, dann kann ich vielleicht wieder ruhig schlafen, der NSU auf der Anklagebank. Und ich hoffe, dass wir das irgendwann auch einmal in Göttingen sehen können. Und auch wenn wir jetzt viel in die Vergangenheit geschaut haben, so ist es ja leider so, dass die Zahl gemeldeter rassistischer Gewalttaten in Deutschland seit Jahren kontinuierlich ansteigt. Und leider wird es auch weiterhin ein wichtiger Teil unserer Arbeit bei Amnesty International sein, uns mit den Themen Rassismus und Strafverfolgung von rassistischen Taten zu beschäftigen und dafür zu sorgen, dass rassistische Taten geahndet werden, dass Strafverfolgung stattfindet, dass niemand auf irgendwelchen Augen blind ist und die Opfer gesehen werden und es angemessene Strafen gibt in guten rechtsstaatlichen Verfahren. Dafür setzen wir uns ein. Wenn ihr Näheres wissen wollt, schaut gerne auf der Homepage von Amnesty International oder auch auf unserer Homepage hier in Göttingen. Das ist www.amnesty-göttingen.de oder ihr kommt einfach vorbei zu einem unserer Gruppentreffen. Wir würden uns freuen. I want you to get together.
Amnesty on Air. Aktiv für die Menschenrechte. Put your hand.